Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Mama Hoch 2 Podcast. Ich bin Sabrina und heute gibt es ein Wunschthema. Ich habe vor ein paar Tagen bei Instagram eine Umfrage erstellt mit Themen, die ich doch im Podcast mal besprechen sollte. Und eine Antwort kam dabei sehr, sehr oft. Und das war die nach dem, wie schaffe ich es denn ruhig zu bleiben? Und ich finde das ein ganz tolles Thema, all dieweil genau an der Stelle hing meine Festplatte auch vor ein paar Jahren. Ich habe mich also daran gemacht, verschiedene Tipps für euch zusammenzufassen und grundlegend vielleicht nochmal darauf einzugehen, was denn an einem Konflikt das Besondere ist, beziehungsweise was da überhaupt passiert, vor allem bei einem Konflikt zwischen Kind und Mama. Und daran mache ich mich jetzt mal mit euch und ich hoffe, ihr könnt aus der Folge ganz, ganz viel mitnehmen. Und bevor du jetzt dich total in meinen Worten verlieren wirst und meinem tollen Dialekt lauscht, abonnier doch gerne mal meinen Podcast. Typische Konflikte. Ich sage jetzt einfach mal an, was ich da spontan denke. Ich denke da an Kinder, die sich weigern, sich anzuziehen, die keine Zähne putzen möchten, die keine Lust haben, das zu tun, worauf ich gerade Lust habe, beziehungsweise das zu tun, was ich gerade als notwendig für sie erachte und wichtig. Oder eben auch grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten bei älteren Kindern. Sprich, der eine möchte gern Fernsehen und ich als Mutter sage, nee, heute nicht, weil du hast gestern, keine Ahnung, schon 3 Stunden TV gesehen und das ist mir absolut zu viel. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Wir müssen ein bisschen drauf schauen, von welcher Altersgruppe wir reden. Denn ein Gehirn von einem Kleinkind sieht schon bedeutend anders aus wie das von einem Pubertierenden. Ich würde deshalb gerne in dieser Folge den Blick erstmal auf Kleinkinder bzw. Kinder im Vorschulalter lenken, einfach um die Komplexität hier nicht im Rahmen zu sprengen, sonst wäre das, glaube ich, viel zu viel Information. Vielleicht zum Einstieg eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich hatte, und die war, dass für mich das nicht bedeutet, konfliktfrei zu leben bzw. entspannt zu sein, dass es gar keine Konflikte mehr geben darf oder keine unterschiedliche Meinung. Das ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist gut, dass in der Familie unterschiedliche Meinungen auftreten und daraus resultierend auch notwendige Kompromisse entstehen. Also falls du dir jetzt erhofft hast, dass ich dir erzähle, jeden Konflikt einfach zu umgehen, dann bist du ja an der falschen Stelle. Ich glaube, es gibt 2 große Arten von Konflikten, die wir mit unseren Kindern austragen und alltäglich leben. Zum einen sind es für mich Konflikte, die durch tatsächlich Missverständnisse entstehen, einfach nur, weil wir nicht in der Lage sind, sozusagen Sender und Empfänger auf einen Kanal zu bringen und die Kommunikation in der gleichen Sprache zu wählen. Und zum anderen liegt es für mich auch daran, dass jeder Mensch, egal ob er möchte oder nicht, individuelle Grenzen hat und auch in sich sogenannte Trigger trägt, ich komme später nochmal darauf, und diese im Zusammenleben dann natürlich so wie kleine Knöpfchen gedrückt werden und dafür sorgen, dass wir dann sagen, stopp, hier ist jetzt für mich was erreicht, was ich nicht weiter mit mir machen lassen möchte, beziehungsweise wo ich einschreite. Vielleicht kann man es da schon erahnen, wenn ich viele, viele Grenzen, natürliche und auch unnatürliche, aber wenn ich vor allem viele unnatürliche Grenzen habe und setze, dann habe ich auch potenziell mehr Konflikte, die ich in meinem Alltag bewältigen muss. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass man sozusagen gar keine Grenzen mehr haben sollte und auch keine Grenzen setzen sollte in dem Sinne, damit einfach gar kein Konflikt entsteht. Also ich glaube, so ein bisschen Selbstachtung ist schon ganz gut, wenn wir die an den Tag legen. Um entspannter Konflikten entgegenzutreten, ist also mein erster Tipp, überhaupt die Grenzen nochmal zu bedenken und kritisch zu beäugen. Also für mich ist immer ein krasses Signal so, wenn ich in meinem Kopf einen Satz bilden kann wie, man muss immer aufessen, man muss aber ordentlich sein. Und für mich ist dieses Mann schon okay, die Pauschalkeule, also jeder muss das, dieses Muss steht für den Zwang, also es gibt keine Alternative auf gut Deutsch. Und dann noch die verstärkenden Wörtchen wie immer, nie und so weiter, die das Ganze dann auch sozusagen zu einem absolut unumstößlichen Satz in meinem Gehirn machen. Und das sind für mich potenziell die größten Gefahren im Zusammenleben, wenn ich solche Sätze in meinem Kopf trage und die natürlich auch an meine Kinder so 1:1 rausreiche und sage, hey, man muss aber sein Zimmer aufräumen, weil spätestens dann, wenn mein Kind irgendwann dasteht und sagt, ja, warum muss man das denn? Habe ich darauf eine Antwort? Bringt es das dann? Ist das dann wirklich ein sinnvoller Konflikt, in den ich reingehen möchte? Oder muss ich dann vielleicht grundsätzlich nochmal meine Ansicht überdenken? Und so viel sei gesagt, ich habe in den letzten, wie lange bin ich jetzt Mama? Fast 8 Jahren sehr, sehr, sehr viele Standpunkte überdacht. Und ich weiß nicht, tatsächlich haben sich ganz, ganz viele eben so herausgestellt, dass sie nicht unumstößlich sind. Und ich bringe jetzt wieder dieses Paradebeispiel. Ich weiß, dass manchen ist da die Zehennägel nach oben rollen, aber man muss jeden Tag 2 oder 3 Mal Zähne putzen. Natürlich ist das gesund und natürlich ist es auch für die Kindeskindes wichtig. Aber gerade dieses Thema zeigt uns sehr gut, wie Kommunikation eigentlich zu Missverständnis werden kann und gleichzeitig auch die eigenen Grenzen da richtig krass mitwirken. Ich bin der Meinung, dass die meisten Kinder, die bei dem Zähneputzen so hart ins Gericht gehen und sagen, ich will keine Zähne mehr putzen, eigentlich gar nicht den Fokus auf das Zähneputzen setzen. Das ist für uns, in unseren Augen ist es so, das Kind möchte keine Zähne putzen, dann kommen unsere Ängste hoch. Oh mein Gott, es wird vergammelte Zähne im Mund tragen, es wird später keine Freunde haben, es wird gehänselt. Also erstmal kommen unsere ganzen Ängste hoch, die uns in diesen Konflikt dann noch viel, viel stärker und krasser reingehen lassen. Und dann natürlich noch die Grenze. In uns schwebt dann vielleicht mit, wir mussten als Kind auch immer Zähne putzen. Man putzt Zähne. Es ist einfach so. Und das ist was, wo ich keine Alternative habe. Und bei kleineren Kindern, also ich spreche jetzt hauptsächlich von kleinen Kindern, da tritt es doch, glaube ich, vermehrt auf mit diesem Zähneputzen, ist es so, dass irgendwann die Autonomiephase zum Tragen kommt. Und Kinder, die um Autonomie sehr kämpfen, weil sie sich sozusagen durchsetzen möchten, an irgendeiner Stelle einfach mal sagen möchten, hallo, hallo Mama, ich habe das Bedürfnis, auch mal Autonomie zu spüren, beziehungsweise auch mal für mich eine Entscheidung zu übernehmen, auch mal etwas zu entscheiden. Ich bin ein eigenständiger Mensch, ich kann denken und kann handeln. Die setzen dann gerne das vielleicht auf das Zähneputzen in Fokus. Und ihnen geht es darum nicht, die Mama zu ärgern. Ihnen geht es auch darum nicht, unhygienisch zu werden. Ihnen geht es auch nicht darum, bewusst die Zähne vergammeln zu lassen. Ihnen geht es einfach darum, einmal zu hören, zu bekommen, pass auf, es ist okay, wir putzen jetzt nicht Zähne. Wir machen jetzt einmal das, was du möchtest. Und ich habe so vielen Lesern schon geschrieben, hey, dann lass doch dein Kind heute Abend einfach mal das Zähneputzen ausfallen. Davon geht die Welt nicht unter. Und verrückterweise schreiben die mir, Wahnsinn, es ist kein Problem mehr. Mein Kind hat dann irgendwann freiwillig Zähne geputzt. Ja, und warum? Weil es sich nicht lohnt, um etwas zu kämpfen, was ich so oder so bekomme. Und natürlich, es gibt dann Menschen, die schreiben, aber wenn mein Kind dann gar keine Zähne mehr putzt. In dem Moment gehen wir schon wieder vom Worst-Case-Fall aus. Also der Fall, mein Kind wird jetzt auf jeden Fall von einmal sozusagen Zähneputzen ausfallen lassen zum Zahnputzverweigerer schlechthin und wird bis es, keine Ahnung, 30 ist, nie wieder Zähne putzen. Ich bin der Meinung, man kann es doch auf einen Tag mal ankommen lassen. Und spätestens, wenn das Kind 3, 4 Tage keine Zähne putzt, werde ich doch als Mutter oder Vater, der in der Lage ist, das abzuschätzen, sein Kind einzuschätzen, sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht mehr gesund. Und in dem Moment gehe ich vielleicht auch mal zum Zahnarzt und sage, hey, können wir vielleicht die medizinische Seite mal abklären, dass da vielleicht dem Kind was wehtut. Und wenn das ausgeschlossen ist, ja, okay, im Ernstfall, im schlimmsten Fall, aber Leute, ich sage euch, das ist der Ernstfall, dann habe ich nur noch die Wahl zwischen psychischer oder physischer Gewalt. Und die physische Gewalt ist, ich nehme das Kind, halte es fest und putze unter Zwang die Zähne. Und psychisch wäre, ich manipuliere es und sage dann, okay, du bist jetzt ein schlechtes Kind, deine Zähne gammeln und mache ihm Angst. Oder man hat doch die Komponente und wird dem Kind sozusagen das Zähneputzen erlassen und riskiert die Gesundheit. Die Wahl haben alle Eltern, immer, jeden Tag, egal in welcher Situation. Ich habe immer die Wahl zwischen verschiedenen Lösungen und ich kann auch abwägen, wo für mich sozusagen mein Risiko liegt, beziehungsweise meine Verantwortung. Ich möchte auch in dieser Folge nochmal auf das Bauchgefühl eingehen, weil ich immer wieder zu hören bekomme, ja, ich höre ja auf mein Bauchgefühl und das war schon immer der beste Tipp, seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Ich war früher auch der Ansicht, aber ganz ehrlich, mein Bauchgefühl ist teilweise trügerisch gewesen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich mein Kind bestrafen muss. Ich habe eine Bekannte, die sagt, wenn sie auf ihr Bauchgefühl hundertprozentig vertrauen würde, dann würde sie ausholen und ihrem Kind eine reindrücken, einfach nur, weil das Kind sich daneben benimmt und ihr Bauch sagt, hey, das war bei dir früher auch so, also das ist angebracht. Deshalb kann ich das Bauchgefühl einfach nicht empfehlen. Ein Fakt, der mir jeden Tag hilft, meine Kinder anders zu sehen in einem anderen Licht, ist auch einfach, mich auf die Bedürfnisse zu besinnen. Ich glaube, das habe ich auch schon in einigen Folgen gesagt, aber jeder Mensch hat Bedürfnisse und die Bedürfnisse sind ganz unterschiedlich veranlagt und auch je nach Alter entwickeln sich die Bedürfnisse total unterschiedlich. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich darauf besinne, dass mein Kind gerade nicht gegen mich handelt, sondern für sich, um etwas für sich zu tun und seine Bedürfnisse zu befriedigen, dann fühlt sich das für mich schon weniger so hart an und auch nicht so, als müsste ich jetzt sozusagen ihm zeigen, wo der Hammer hängt, weil im Prinzip macht es nur etwas, um sich selber besser zu fühlen und das er ihm ja gestattet. Kinder lernen von uns, mit Situationen umzugehen. Sie lernen durch uns auch mit Frustration umzugehen und wir können ihnen ja eigentlich, wenn man es so nimmt, dabei helfen, diesen Weg zu meistern und wir können natürlich auch auf der umgekehrten Seite zusätzliche Steine in den Weg schmeißen. Ich habe es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte Podcast-Folge war, auch nochmal deutlich gesagt, dass wir uns von diesem Gedanken lösen müssen, dass Wut und Trauer, dass das was Schlechtes, Böses ist, was man nicht haben darf. Ich gestehe meinen Kindern Wut genauso zu, wie ich es mir selbst zugestehe und bin aber trotzdem der Meinung, dass ich mit meinem Alter und meiner Reife vielleicht in der Lage bin, nicht vielleicht, definitiv in der Lage bin, Wut ganz anders wahrzunehmen und mit Wut auch dementsprechend ganz anders umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich von einem Kleinkind erwarten kann, dass es die Wut jetzt bitte regulierend einsetzt und sich erstmal beruhigt und drüber nachdenkt. Genauso brauche ich, glaube ich, auch, da brauchen wir gar nicht drüber reden, von einem Dreijährigen nicht verlangen, dass es mal eine Nacht drüber schläft und sich überlegt, ob das sinnvoll ist. Macht keinen Sinn. Man kann auch durch Lob oder Strafe einem Kind nicht den Umgang mit Konflikten beibringen. Ich glaube, das ist auch so ein riesen Irrglaube, dass man durch Strafen oder Loben seinem Kind gleichzeitig das Zusammenleben beibringt. Nein, so ist es nicht, sondern das Kind lernt durch Beobachten, Schauen, Erleben und seine Schlüsse daraus ziehen. Wenn es also jetzt zu einer Situation kommt, in der ich mich total kacke fühle und merke, wie mir der Puls hochkocht, also bei mir ist das beste Beispiel, glaube ich, am Morgen. Ich hasse es, wenn meine Kinder am Morgen trödeln. Und da sind wir bei dem Thema Trigger. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber mich stresst das. Ich weiß, dass es bei uns früher auch ein Thema war. Meine Mutter hat mir das Neues erzählt, dass sie es ganz furchtbar morgens mit uns vor der Arbeit fand und wir in ihren Augen getrödelt haben und sie dann auch immer genervt war. Und wahrscheinlich hat sie dann auch irgendwelche Sätze gesagt und es steckt in mir drin. Ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, aber ich merke es. Ich merke es, dass solche Situationen mich extremer aus der Bahn schmeißen wie andere Situationen. Und das Lustige und Kuriose an der Sache ist, in anderen Stressmomenten, zu einer anderen Tageszeit, reagiere ich innerlich. Also meine Gefühle sind dann vollkommen anders. Und eigentlich müsste mich dieser Fakt ja schon irgendwie stutzig machen. Warum ist es morgens so, dass ich merke, wie es in mir hochkocht, obwohl die Situation noch nicht mal ansatzweise so dramatisch war wie vielleicht am Nachmittag zuvor. Mittlerweile weiß ich, okay, irgendetwas triggert mich hier extrem. Es bringt mich zur Weißglut. Ich habe da nicht so wirklich einen Reim drauf. Ich kann mir noch nicht so richtig sagen, wieso das so ist. Ich vermute, es kommt aus meiner eigenen Kindheit, aber ich habe das erkannt. Und damit kann ich arbeiten. Ich glaube, hier kommen wir zu dem Kernpunkt. Wenn wir Trigger in uns tragen, dann ist es schwierig, in dem Moment, wo der schon da ist, überhaupt noch irgendwie uns zu sagen, ja, das ist jetzt schlecht, du musst jetzt runterfahren. Deshalb habe ich mich darauf konzentriert, diese Trigger möglichst im Vorfeld schon auszuräumen. Das heißt, es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass ich überhaupt in die Situation so reinschnüpse. Weil bin ich erstmal auf 180, bin ich auch unreflektiert, ich bin nicht aufnahmefähig und schon gar nicht kritikfähig. Wie schaffen wir es also, uns zu beruhigen? Das ist die große Frage. Und ich habe in meinem Buch da ganz viel drüber geschrieben, Tipps, wie man sich selber dann ein bisschen runterfährt. Einer ist bei mir, der bei mir sehr gut zieht, ist, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Also einfach den Blick mal weg von der Thematik zu lenken, sondern zu sagen, okay, ich atme jetzt einfach mal tief durch und hole Luft, bevor ich überhaupt irgendwas anderes sage. Und bei Instagram habe ich Neues gelesen, fand ich auch sehr süß. Singen, da würde wohl das Gehirn in dem Moment sich darauf fokussieren, dass es gesungen wird und gar keine negativen Gefühle zulassen, weil das für das Gehirn keinen Sinn macht. Die Königsdisziplin ist für mich, die schlechten Gefühle zuzulassen und über sich auch bewusst drüber rollen zu lassen, auch zu sagen, hey, es ist okay, aber dann trotzdem nicht unkontrolliert aus der Haut zu fahren. Ich glaube, das ist der Teil, der am meisten Übung braucht, Und auch viel, viel Zeit wahrscheinlich und keine spontane Lösung für dich sein wird, wenn du jetzt gerade aktuell das Problem hast und jetzt vielleicht feststellst, oh Mann, ich habe da einen Trigger, aber ja, ich glaube, das ist die Übungssache. Was ich gemerkt habe, was mir auch ganz doll hilft, ist, dass nicht ich die Kinder aus der Situation schicke. Also es ist ja dann oft so, dass wir dazu neigen zu sagen, geh jetzt auf dein Zimmer, ich will dich nicht mehr sehen, du bist jetzt einfach, geh mir aus dem Weg, ich habe die Schnauze voll von dir, kann es gar nicht so laut sagen. Und in dem Moment sage ich ja meinem Kind, dass ich es nicht möchte und ablehne. Also dass die Botschaft ist dann wieder, ich will dich nicht gehen. Wenn ich aber als Mama merke, dass mir die Situation nicht gut tut und ich das offen kommunizieren kann und sage, hey, es geht mir gerade nicht gut und ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal kurz eine Minute für mich. Natürlich, je nach Alter des Kindes, ich glaube, es macht keinen Sinn, einem einjährigen Kind zu sagen, dass man die Situation jetzt verlassen wird. Aber bei älteren Kindern ist das durchaus eine Maßnahme, meiner Meinung nach, die geeignet ist. Also ich merke das, wenn ich überschäume, dass ich dann sage, okay, ich möchte jetzt einfach mal kurz für mich sein und im schlimmsten Fall ja, dann verschwinde ich eben auf die Toilette und atme durch unter dem Vorwand, dass ich da einfach mal was zu tun habe. Ein guter Tipp, den wir schon von Oma wahrscheinlich kennen, schlaf mal eine Nacht drüber, hilft tatsächlich auch sehr oft, um realistisch zu spüren, wie schwer ein Konflikt ist und wo die wesentlichen Merkmale darin liegen. Ich glaube, das ist gerade bei größeren Konflikten eine tolle Lösung, zu sagen, okay, lass uns das auf morgen vertagen, wenn das erste überschäumende Bauchgefühl verschwunden ist und ich das Ganze ein bisschen vielleicht reflektierter betrachten kann. Auch das finde ich legitim. Natürlich auch hier wieder der Hinweis, das ist mit einem Baby nicht gut zu machen. Etwas, was ich lernen musste, was ich aber ganz wertvoll auch für die Kinder finde, ist, dass ich auch über meine Gefühle sprechen darf und auch über die nicht so guten Gefühle sprechen darf. Natürlich sollte man aufpassen. Man hat als Eltern immer die Verantwortung und ich bin der Meinung, es gibt Bereiche und Grenzen in der Hinsicht. Man muss nicht die Kinder sozusagen als Therapeuten behandeln und die kompletten, weiß ich nicht, Beziehungsprobleme oder so da aufladen. Aber gerade in einem Konflikt mit dem Kind, ich weiß nicht, wenn es gehauen hat und vielleicht auch gemerkt hat, das war blöd, dann einfach zu sagen, pass auf, ich merke gerade, du warst sauer und es ist doof, gerade für uns beide und mir tut es weh, ich will das nicht. Können wir jetzt kurz hier aufhören und vielleicht spielst du in der Zeit was und ich trinke einen Kaffee und ich will es gerade nicht mehr. Ich glaube, das ist total okay. Und auch im Nachgang handhabe ich das gerade mit dem Größeren so, dass ich solche Situationen auch nicht direkt, weil ich lese immer oder höre auch oft, ja, das muss man dann direkt im Anschluss ausdiskutieren, das bringt dann Stunden später auch nichts. Aber sind wir doch mal ehrlich. Direkt nach einem Konflikt oder in einem Konflikt bin ich meistens mit meinen Gefühlen noch selber so befangen, dass ich keine Lust habe, das reflektiert, sachlich und emotional zu besprechen. Und genauso ist es mit unseren Kindern. Ich glaube nicht, wenn die mit uns gerade so richtig im Konflikt waren, dass wir dann sagen können, 2 Sekunden später, so und jetzt reden wir nochmal drüber und du wirst jetzt bitte zu der Einsicht kommen, dass du falsch gehandelt hast. Macht man das aber, habe ich gemerkt, vielleicht am Abend beim Zu-Bett-Bringen, dass man einfach wertungsfrei nochmal die Situation sich hervorruft und dann sagt, hey, weißt du heute, ich glaube, da ist einfach was grundsätzlich schief gelaufen und ich habe auch einen Fehler gemacht und vielleicht hast du eine Idee, wie wir das das nächste Mal lösen können. Dann geht man auf die Kinder zu und man bewegt sie dann auch dazu, sich dann nochmal Gedanken drüber zu machen und man zeigt ihnen auch, wie wichtig es einem selbst ist, die Kinder da einzubeziehen. Die einfachste Frage, die ich für dich an der Stelle habe, was verbindest du denn mit Entspannung? Also ganz viele sagen dann, oh, mal wieder baden gehen, allein in der Badewanne oder oh, ich lese so gerne ein Buch. Ja, dann mach sowas. Wenn du merkst, dass du geschafft bist und fertig bist, dann mach sowas. Kommuniziere auch das deinem Partner und deinem Umfeld. Nimm die Omas ins Boot, Freunde, Verwandte. Es ist okay, wenn du dir Hilfe nimmst. Und es ist auch okay, wenn du eine Putzfrau hast. Aber wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht und du gestresst bist, dann such dir Entspannungsfelder, dann such dir Zeiten nur für dich und sorge dafür, dass du runterkommst. Weil ich glaube, wenn man den ganzen Tag so unter Spannung durch die Familie läuft und selber mit sich so im Unrein ist, dann kann es zwangsweise nur explodieren. Schlussendlich ist es für mich auch immer so eine Sache, dass ich Muster erkenne. Ich weiß, wann bei uns Konflikte entstehen. Ich weiß auch, in welchen Situationen Konflikte entstehen. Und ich weiß auch, dass es bei uns Situationen gibt, die dazu neigen, dass ich unterschiedlicher Meinung mit meinen Kindern bin. Und ich glaube, es sind viele Themen, die Eltern mit mir teilen. Also zum Beispiel das Thema TV-Konsum ist für mich so eine Konfliktbombe schlechthin. Das Thema Schlafen gehen, Zähne putzen, morgens fertig machen. Und das teilen viele Eltern. Wir sind damit nicht allein. Und ich glaube, das hilft auch schon ganz viel, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt nicht mein Kind, was da ein Problem hat, sondern das sind generell Probleme, die in jeder Familie oder fast jeder Familie auftreten. Und der Austausch hilft mir ungemein, da auch Lösungen zu finden, damit ich reflektierter sein kann oder wir reflektierter in die Situation reingehen können und auch meinen Partner dann einfach mal nach seiner Ansicht zu fragen oder eine Freundin und sag, hey, wie würdest du das lösen? Ich meine, ich muss mir das natürlich nicht zu 100% annehmen, aber Impulse bekommen finde ich schon wichtig. Dann die große Preisfrage, die mir ganz, ganz oft gestellt wurde. Was ist, wenn ein Konflikt eskaliert? Und meistens ist damit gemeint, wenn das Kind handgreiflich wird tatsächlich. Das Lustige ist, ganz oft gehen die Eltern in dem Moment davon aus, dass sie bis dahin alles richtig gemacht werden. Ich glaube, meistens liegt der Brennpunkt schon weit, weit aus vorher. Aber wenn ein Kind dazu übergeht, dass es handgreiflich wird, gegen Geschwister oder auch gegen die Eltern, natürlich gucken wir da nicht zu und freuen uns und sagen, yay, lass die Wut richtig raus, jetzt fängt Party an. Nein, das macht keiner und das ist auch selbstverständlich. Aber doch gibt es doch immer zwei Arten, wie ich damit umgehen kann. Ich kann A, Gewalt mit Gewalt antworten, was für mich absolut die schlechtere Wahl ist. Oder ich gehe, wenn es sich gerade zwischen Geschwistern da aufbäumt, dazwischen neutral und sage einfach, stopp, hier ist eine Endhaltestelle für mich erreicht, ich möchte das nicht. Und ich selber bin, davon gehen wir jetzt mal aus, meinem Kind Gott sei Dank körperlich überlegen und kann das abbremsen. Und wir reden hier, ich muss es immer wieder betonen, von einem Extremfall. Ich glaube, es gibt nicht viele Kinder, die mit Vorsatz sehr, sehr, sehr gewalttätig auf ihre Eltern mehrfach einschlagen. Und es gibt auch genauso wenig Kinder, die wirklich ihren Eltern Schaden zufügen wollen. Solche Kinder müssten wir eigentlich noch viel, viel mehr beachten, weil diese Kinder Gewalt als ein Mittel der Wahl haben oder genommen haben, um ihren Eltern etwas mitteilen zu wollen. Ich meine, die haben auch nur ein Bedürfnis in dem Moment. Ich bin absolut davon überzeugt, dass kein Kind gegen die Eltern einfach mal so agiert, um den Eltern einfach mal weh zu tun. Einfach so. Nein, da hätte ein Kind nichts davon. Und deshalb ist auch für mich die Antwort glasklar. Natürlich fange ich sowas ab. Natürlich lasse ich sowas nicht zu. Aber ich trete eben auch nicht nach. Und das ist für mich, glaube ich, so das Wichtigste, nicht nachzutreten. Egal wie sehr in mir dieser Impuls aufkommt. Und ich muss sagen, auch ich habe das heute immer noch, dass mir mein Gefühl sagt, mein Bauchgefühl, da sind wir wieder beim Thema. Mein Bauchgefühl sagt mir, eigentlich ist jetzt hier eine Grenze erreicht. Du nimmst jetzt das Kind und steckst es ins Zimmer und das muss dann eine Stunde jetzt bleiben oder so. Aber es ist nicht richtig. Und da der Tipp geht von euch aus, wenn ihr außer euch seid, wenn ihr euch absolut verloren habt in euch selber, euch nicht mehr unter Kontrolle habt, was wünscht ihr euch denn dann am meisten? Und die Antwort ist da ganz oft, liebe mich dann. Ich glaube, der Spruch geht, liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe in deinen Augen. Und das nehme ich mir dann immer an. Ich glaube, in solchen Momenten brauchen die Kinder sogar noch mehr Liebe und Aufmerksamkeit als vielleicht in Konflikten, die dann nur mit Worten zugange sind. Eine Sache, die ich auch oft gefragt werde, ob ich es okay finde, wenn meine Kinder blöde Mama oder sowas zu mir sagen. Ich muss sagen, ja, es fühlt sich nicht gut an, wenn dein Kind sagt, du blöde Mama. Wiederum äußert es in dem Moment ja auch nur sein Befinden, seine Gefühle. Und ich muss dann auch nicht mehr draus machen, als es ist. Ich sage dann, okay, dass ich das nicht schön finde, dass ich es zur Kenntnis genommen habe, aber ich mache da kein Riesenthema draus. Weil warum sollte ich denn dann noch den Fokus draufsetzen und sagen, hey, guck mal, mich stört das jetzt so richtig, mich macht das so richtig wahnsinnig, dass du sagst, und hier hast du eine Stelle bei mir gefunden, an der du mich richtig hast. Das will ich meinem Kind nicht signalisieren. Und ich selber sage auch manchmal blöde Dinge, ehrlicherweise. Und wenn ich selber mir zugestehe, dass ich blöde Sachen sage, ich sage gerne das vielleicht jetzt nicht zu meinen Kindern, aber ich sage schon gerne SCH-Wörter und Flucher. Und ich betitel auch manchmal in meinem Überschwung Menschen als blöd. Also kann ich das doch meinem Kind nicht verbieten in dem Moment, wenn ich das selber in dem Augenblick vorgelebt habe. Und spiegeln, spiegeln, spiegeln. Ich glaube, in fast jeder Podcast-Folge gebe ich den Tipp, spiegelt euer Verhalten. Spiegelt euch selber, hinterfragt euch in jeder Situation, wer hat die Verantwortung? Und auch wenn das Kind sich das daneben, jetzt gerade daneben benimmt, ihr seid diejenigen, die die Verantwortung gerade haben, egal in welcher Situation, weil euer Kind ist einfach auf euch angewiesen. Und das wird sehr lange Zeit so bleiben. Und ja, dann die Frage, die zum Schluss immer noch kommt, wie ich das dann in der Pubertät handhaben werde, ob ich der Meinung bin, dass das dann so weiterläuft und dass meine Kinder mir dann nicht auf der Nase herumtanzen werden mit meiner Ansicht oder beziehungsweise Art, mit den Kindern umzugehen. Ich bin der Meinung, wenn Menschen ihre Bedürfnisse erfüllt sehen, dass sie keinen Grund haben, gegen ihre Eltern zu agieren. Und mein Fokus liegt eigentlich nicht darauf, was in 30 Jahren kommen wird, weil ich die Zukunft einfach nicht kenne und die kennt gar keiner von uns. Das ist einfach mal der Fakt. Sondern ich möchte eine Basis schaffen. Ich möchte eine vertrauensvolle Basis schaffen und eine Bindung herstellen, die es meinen Kindern jederzeit ermöglicht, beziehungsweise meinen Kindern das Gefühl gibt, egal was ist, ich kann zu meinen Eltern kommen. Und ich glaube, das ist für mich einfach der primäre Fokus gerade. Und nicht, was mit 15, mit falschen Freunden eventuell passieren könnte. Und ja, das ist die Antwort darauf. Ich kann nicht sagen, was dann ist, wenn meine Kinder in die Pubertät kommen. Aber genauso können das mir auch andere nicht sagen, die jetzt Kleinkinder haben und der Meinung sind, dass man die Kinder doch bestrafen müsste für Fehlverhalten. Und ich glaube, mit diesen Worten befinde ich mich dann auch schon bei einem schönen Abschluss und würde die Folge gerne beenden. Wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder abonnierst und mir auch bei Instagram, MamaHoch2Blog oder natürlich auf dem MamaHoch2Blog an sich oder MamaHoch2.de einen Besuch abstattest. Bis zum nächsten Mal.